Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitt أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء
والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 12. September 2022, gleich dem 21. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Panzerabwehrrakete Tosan ist eine wirksame Waffe gegen statische oder bewegliche Ziele. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Iran hofft, dass Waffenstillstand im Jemen Frieden herbeiführt. Iran: Europäer nehmen bei Wiener Gesprächen zur unpassenden Zeit falsche Haltung ein. Lapid in Deutschland, um Bemühungen zur JCPOA-Wiederbelebung zu torpedieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Iran hofft, dass Waffenstillstand im Jemen Frieden herbeiführt. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, Iran unterstütze einen anhaltenden Waffenstillstand im Jemen und nannte ihn einen potenziellen Wegbereiter für die Schaffung eines nachhaltigen Friedens in dem vom Krieg gebeutelten Land. Der hochrangige Diplomat machte die Bemerkungen am Sonntag in Teheran während eines Treffens mit Mohammad Abdussalam, dem Sprecher der jemenitischen Volkswiderstandsbewegung Ansarullah, der in die Islamische Republik gereist ist, um sich mit hochrangigen iranischen Amtsträgern zu treffen. Amir Abdollahian betonte die Existenz einer tiefgreifenden und historischen Beziehung zwischen Iran und dem Jemen und sagte, die Islamische Republik hat ausnahmslos ihre Unterstützung für die Umsetzung der Forderungen und des Willens des jemenitischen Volkes zum Ausdruck gebracht. Er äußerte auch die Hoffnung auf eine vollständige Beseitigung einer Blockade, die Saudi-Arabien und seine Verbündeten seit 2015 gegen die ärmste Nation der arabischen Welt durchsetzen. Abdussalam seinerseits dankte der Islamischen Republik für ihre Unterstützung für das jemenitische Volk und informierte den iranischen Außenminister über die jüngsten Entwicklungen in seinem Land. Der jemenitische Politiker kritisierte die von Saudi-Arabien geführte Koalition für ihre unzureichende Umsetzung der Hauptkomponenten des Waffenstillstands. Er betrachtete den Respekt der Koalition für die humanitären Probleme im Jemen als entscheidend für die Förderung eines gerechten Friedens in dem gewaltmüden Land. Iran: Europäer nehmen bei Wiener Gesprächen zur unpassenden Zeit falsche Haltung ein. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs zur Wiederbelebung des Atomabkommens vor 2015 als falsch und unüberlegt kritisiert. Nasser Kanani sagte, Teheran habe im Verhandlungsprozess sein Bestes gegeben und konstruktiv gehandelt, um eine Einigung zu erzielen. Ein Abkommen ist keine Einbahnstraße. Es wurde erwartet, dass auch die anderen Verhandlungsparteien konstruktiv agieren. Die drei europäischen Mitglieder des JCPOA stellten am Samstag in einer Pressemitteilung die Absichten und das Engagement Irans für ein erfolgreiches Ergebnis des JCPOA in Frage, da Iran eine Beilegung von Sicherungsfragen zwischen Teheran und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA forderte. Iran ratifizierte 1970 den Atomwaffensperrvertrag, der von Nicht-Kernwaffenstaaten verlangt, umfassende Schutzmaßnahmen der IAEA zu akzeptieren. Als Geste des guten Willens entschied sich Iran überdies freiwillig für eine umfassende Zusammenarbeit mit der UN-Atombehörde über das Sicherungsabkommen hinaus. Im Juni beschloss Iran, seine freiwillige Zusammenarbeit mit der UN-Atombehörde einzustellen und betonte gleichzeitig, dass seine Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens fortgesetzt werden. Iran und die IAEA sind derzeit in einen Streit verwickelt, der durch die von Israel beeinflussten Anschuldigungen der Agentur gegen Teherans friedliche Nuklearaktivitäten ausgelöst wurde, als die JCPOA-Mitglieder kurz vor einer Einigung über die Wiederbelebung des Abkommens zu stehen schienen. Teheran behauptet, dass eine Einigung von der Beilegung der Sicherungsfragen zwischen Teheran und der IAEA abhängt und dass eine Wiederbelebung des Abkommens keinen Sinn macht, wenn diese Fragen nicht gelöst werden. Kanani sagte, es sei bedauerlich, dass das europäische Trio durch den Druck eines Regimes beeinflusst wurde, das keinem der umfassenden Schutzabkommen der Internationalen Atomenergiebehörde angehört, so Kanani. Er wies darauf hin, dass Iran auf eine offizielle Antwort der Vereinigten Staaten auf ihre Stellungnahme zur Reaktion der USA auf den Textentwurf der Europäischen Union für die Wiederbelebung des Abkommens warte. Er wies auch darauf hin, dass Iran in seiner jüngsten Antwort keine neuen Forderungen gestellt habe. Lapid in Deutschland, um Bemühungen zur JCPOA-Wiederbelebung zu torpedieren. Der Ministerpräsident des israelischen Regimes, Yair Lapid, ist in Deutschland eingetroffen, um die westlichen Unterzeichner des Atomabkommens von 2015 JCPOA dazu zu bringen, die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens und zur Aufhebung der Sanktionen gegen Teheran einzustellen. Ein israelischer Diplomat, der um Anonymität bat, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Iran im Mittelpunkt der Gespräche zwischen der Delegation des Regimes in Tel Aviv und den deutschen Behörden in Berlin stehen werde. Es ist wichtig, weiterhin Positionen zu koordinieren und die europäische Position zu beeinflussen. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle, sagte der namentlich nicht genannte Funktionsträger. Der israelische Ministerpräsident, der mit hochrangigen Sicherheitsbeamten reist, soll Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Präsident Frank-Walter Steinmeier treffen, bevor er am späten Montag in die besetzten Gebiete zurückkehrt. Bei einem Treffen mit seinem Kabinett vor dem Abflug nach Deutschland am Sonntag sagte Lapid, Israel führe eine erfolgreiche diplomatische Kampagne, um das Atomabkommen zu stoppen und die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran zu verhindern. Es ist noch nicht vorbei, fügte er hinzu. Es ist noch ein langer Weg, aber es gibt ermutigende Zeichen. Lapid dankte auch den drei europäischen Unterzeichnern des Iran-Abkommens für die starke Position, die sie am Samstag in einer dreiseitigen Erklärung zum Ausdruck gebracht hatten. Israelische Siedler errichteten im besetzten Westjordanland neuen Außenposten. Israelische Siedler haben auf einem Stück palästinensischen Landes am Berg Kharaji in der Nähe der Stadt Qusra im besetzten Westjordanland einen neuen Außenposten errichtet. Rassan Darlas, ein palästinensischer Amtsträger, der die Aktivitäten der Siedler in der Gegend überwacht, sagte, eine Gruppe von Siedlern habe das Land mit Stacheldraht eingekreist, Strukturen installiert und Unterkünfte errichtet. Sie planierten auch das palästinensische Land im Süden von Nablus, um umstrittene Ring- und Verbindungsstraßen zu bauen. In Al-Khalil führte eine israelische Gruppe Bauarbeiten durch, um den Außenposten von Avigail im Osten von Yatta zu erweitern. Die israelische Richtergruppe B'Tselem sagt, das Regime habe einen komplexen Mechanismus eingesetzt, um die Kontrolle über mehr palästinensisches Land im Westjordanland zu erlangen. Eine Reihe von Methoden, die von Israel angewandt werden, um Land zu stehlen, umfasst die Beschlagnahme für militärische Zwecke, die Deklaration von Land als verlassenes Vermögen und die Enteignung von Land für den öffentlichen Bedarf. In den letzten Jahren haben die israelischen Behörden trotz des internationalen Aufschreis gegen die Siedlungsausdehnung des Regimes Pläne für den Bau hunderter neuer Siedlereinheiten im Westjordanland genehmigt. Das Regime hat seine Aktivitäten zum Bau von Siedlungen trotz der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstärkt, die Siedlungen im besetzten Westjordanland und im Osten von Al-Quds zu einem flagranten Verstoß gegen das Völkerrecht erklärt hat. Griechenland sagt, EU-Sanktionen gegen Russland gehen nach hinten los. Griechenland hat die Europäische Union wegen der Verhängung beispielloser Sanktionen gegen Russland im Gefolge des Ukraine-Krieges kritisiert und zugegeben, dass der Schritt wirtschaftlich nach hinten losgegangen ist. Während einer Pressekonferenz am Sonntag in Thessaloniki räumte Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ein, dass Europa Sanktionen gegen Russland verhängt habe, obwohl es die Folgen kannte. In dem Moment, als wir diese extrem weitreichenden Sanktionen gegen Russland verhängt haben, die schwerwiegendsten Sanktionen aller Zeiten, wussten wir, dass wir unsere Gesellschaft einem sehr schwierigen Prozess ausgesetzt haben, sagte Mitsotakis vor Reportern. Er stellte auch die Grenzen dessen in Frage, wie viel die EU bereit sei, im Energieshowdown mit Russland zu opfern, und sagte, der Block versuche, seine Abhängigkeit vom russischen Energieimporten zu beenden. Mitsotakis fügte hinzu, dass seine Regierung Maßnahmen ergriffen habe, um vor dem Winter eine ausreichende Energieversorgung sicherzustellen, falls der russische Gasfluss in das Land vollständig unterbrochen werde. Wir sind bereit für das schlimmstmögliche Szenario, bei dem Russland den Erdgasfluss stoppt, wurde er während der Pressekonferenz zitiert. Westliche Regierungen und insbesondere die europäischen Länder erleben eine Verschärfung der Energiekrise, nachdem sie Russland für seine Militäroperationen in der Ukraine sanktioniert haben. Die Energiekosten schießen in den EU-Mitgliedstaaten in die Höhe, was bei den europäischen Bürgern Befürchtungen weckt, dass ihnen im kommenden Winter die Heizenergieressourcen komplett entzogen werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland und in den meisten Ländern Europas explodieren die Energiepreise mit Steigerungen bis zum Zehnfachen. Besonders hart betroffen ist Deutschland mit seiner hohen Abhängigkeit von Russland bei Gas und Öl. Das galt einst als Friedensgarantie, sagte Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte Christoph Hörsel in unserem Interview. Heute hören Sie den vierten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hostel, offenbar wollen die beiden Seiten weiterhin nicht aufeinander zugehen. Also ein Ende, wie ich eingangs auch gesagt habe, des Krieges ist nicht in Sicht. Aber die Europäer haben offenbar auch gar kein Interesse an einem Ende des Krieges. Denn man vermisst einfach Friedensbemühungen, die am Anfang des Krieges liefen, aber dann so abgebrochen und weiterhin nicht weiterverfolgt. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich sehe, dass in Jahrzehnten Washington in der Ukraine genau diesen Konflikt vorbereitet hat. Je länger er dauert, desto deutlicher wird diese Tatsache. Und wir haben inzwischen auch schon Äußerungen von Präsidentenberatern in Kiew, also von Zelensky-Beratern, aus deren Unterlagen, da wurde jetzt gerade was recherchiert und veröffentlicht, hier in Deutschland von einem Regisseur, der auf einer alternativen Website publiziert, dass eben diese ganze furchtbare Lage seit Jahren, also seit 3 Jahren, ne, vorbereitet wird, praktisch mit dem Amtsantritt von Selenskyj. Das ist sozusagen der Kriegs- und Unterdrückungspräsident für die Ukraine. Versprochen hatte das Gegenteil, nämlich Lösung aller Probleme und Beendigung der Kriegshandlungen auf ukrainischem Gebiet gegenüber dem rebellischen Donbass. Und dieser Donbass ist ja nicht aus Spaß rebellisch geworden, da war die Leute, wie soll man sagen, eine schießwütige Pistoleros wären, sondern weil sie blutig unterdrückt wurden und sich ihre Haut wehren mussten, weil ihre Sprache und Religion und ihr tägliches Leben unterdrückt worden ist, weil ihre Renten auf Null gesetzt wurden und alle sozialen Leistungen, weil ihnen Strom und Wärme abgestellt worden ist. Und da wussten sie sich nicht anders zu helfen und haben sich gewehrt. Und Russland hat ja nicht bewaffnet, sondern das haben die Überläufer aus der Kiewer Armee gemacht. Deshalb, weil sie die Verwandten im Donbass sind und weil, was ja auch normalerweise vernünftig ist, eben Soldaten in der Nähe ihrer Heimat und ihrer Familien stationiert werden. Und also sind da sozusagen die Verwandten der abtrünnigen Donbass-Republiken übergelaufen und haben die abtrünnigen Republiken unterstützt. Und die sind übergelaufen mit allen Waffen, mit Gerät und so weiter, auch mit schwerem Gerät, mit Panzern. Und das war die Grundausstattung. Und so ist das alles gekommen. Und Russland schließlich hat ja auch nicht aus dem gleichen Grunde nicht eingegriffen, weil Putin die Sowjetunion zurückhaben wollte. Da ist er froh, dass er die nicht mehr hat. Sondern dann hätte er auch, wie soll man sagen, den Zwang, fremde Völker zu unterdrücken und an der Souveränität zu hindern. Das liegt ihm gar nicht, das liegt den Russen überhaupt nicht. Die sind eine schwere Last geworden, losgeworden mit der Sowjetunion, haben die Völker freigesetzt, haben unter Gorbatschow die Truppen zusammengezogen. Das ist gerade ein Rückblick, den ich geschrieben habe. Und jetzt kommen wir hier in so eine irrsinnige Situation, und die Energiepreise explodieren und Deutschland steht buchstäblich vor dem Aus. Wir hatten vor 2 Monaten einen BMW, einen Firmenvorstand, der gesagt hat, wenn die Energiepreise scharf anziehen, müssen wir die Produktion stoppen. Und was das bedeutet, das ist sonnenklar, jeder 6. Arbeitsplatz in Deutschland hängt immer noch direkt oder indirekt mit der Autoindustrie zusammen. Und dann ist die Volkswirtschaft kaputt. Und das ist die Wand sozusagen, von der der Mittelständler Hajo Renker in Riebnitz-Damgarten gesprochen hat, an der Ostseeküste bei Rostock. Das ist die Wand, an die die Wirtschaft gerade fährt. Und wie Europa damit umgeht, nämlich die Politik, wie die Menschen damit umgehen, das ist für mich geradezu gespenstisch. Das ist wirklich furchtbar. Da ist gar keine Gegenwehr. Die sitzen wie gelähmt zu Hause, einige wenige bewegen sich, die tun was, die ganze Opposition. Ich meine, wie kommt denn die neue Mitte, eine Kleinstpartei dazu, ein Flugzeug zu starten und 3-mal über Mecklenburg-Vorpommern fliegen zu lassen, ausgerechnet da, wo jetzt eben der Widerstand herkommt. Da kann man studieren, wie wirkungsvoll das ist. Und dann auch eben klar festzustellen, dass andere große Parteien, wie die AfD zum Beispiel, die auch gegen diese ganze Politik ist und die deutlich russlandfreundlicher ist als der Rest der Truppe im Bundestag, dass auch die ein solches Flugzeug nicht fliegen lässt. Ich habe das ja 4 Monate vorher angekündigt, dass ich das machen würde und habe immer ein bisschen gedacht, so vielleicht ärgere ich ja jetzt die politische Konkurrenz und die starten eher als wir, ja. Aber ein Pustekuchen. Wir sind diejenigen, die es gemacht haben. Und dann ist es unglaublich komisch, dass andere Parteien unsere Fotos und Filme verwenden und rufen damit für sich zu spenden auf. Das ist also wirklich ganz spannend. Und das ist die Situation in Deutschland. Und die Bevölkerung in Europa aus der Lethargie zu kriegen, in Frankreich ist man da wesentlich offensiver, aber auch da passiert nicht genügend. Und ich habe jetzt aus anderem Grunde einfach mal im europäischen Markt ein bisschen recherchiert, was ist da eigentlich mit den Medien los. Also die einzige etwas oppositionelle Zeitung von links, nämlich Libération, steht ganz offen im Mainstream-Internet, ist im Besitz der Familie Rothschild. Und solche Dinge passieren. Der Independent, das war mal eine kritische linke Zeitung in Großbritannien, ist jetzt in den Händen von Exilrussen. Und welcher politischen Neigung, Richtung die zuneigen müssen, wenn sie ihr Vermögen behalten wollen, das ist auch klar. Und so geht das immer weiter. Die Chefredaktionen großer Medien sind so abgeschottet von Menschen, die sich nicht auskennen und nicht zur Branche gehören. Die Mitarbeiter sprechen kein Englisch zum Beispiel in Frankreich und Spanien und so etwas, in Italien auch kaum. Also das ist schon faszinierend, was hier in der Medienlandschaft los ist. Und das ist das politische Geschehen hier. Wir haben in Deutschland, um das abschließend zu sagen, jetzt zwei größere Pleiten. Die Schuhkette Götz, Papierhersteller Hakle sind pleite, haben Insolvenz angemeldet. Und das wird so weitergehen. Und ich rechne damit, dass im Winter die Autoproduktion stoppt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
In diesem neuen Teil machen wir uns mit den ersten 6 Versen des Sure 58 vertraut. Diese Sure heißt Mujadila. Sie wurde wie die vorhergehende Sure in Medina offenbart und umfasst 22 Verse. In dieser Sure geht es vor allen Dingen um familiäre Angelegenheiten und soziale Beziehungen. Der Name wurde aus dem ersten Vers übernommen, der von einem Gespräch einer Frau mit dem Propheten handelt. Mujadila bedeutet die Streitende. Wir setzen auch dieser Sure die folgenden Worte voran. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Es folgen die Verse 1 und 2.
Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
Gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Diejenigen von euch Männern, die sich von ihren Frauen durch Sehar, den Rückenschwur, durch den Vergleich mit ihren Müttern trennen, sollten wissen. Sie sind doch nicht ihre Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen dafür wahr, aufgrund einer Sitte aus der Zeit der Unwissenheit, etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend.
Thank you.
Unter den Arabern war es in der vorislamischen Zeit Brauch, dass ein Mann, wenn er sehr verärgert über seine Frau war, sich auf ungebührliche Weise von ihr trennte, indem er den Satz sprach: »Du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter.« Nach dieser Art von Scheidung konnte die Frau weder jemanden anderen heiraten noch zu ihrem ehemaligen Ehemann zurückkehren und das gemeinsame Leben wieder aufnehmen. Diese Art von Scheidung nannte sich Sehar. In der Frühzeit des Islams hatte einer der Männer in Medina im Zorn seiner Frau diesen Satz gesagt und es bald darauf wieder bereut. Die Frau kam zum Propheten Gottes, um das Problem zu klären, und diskutierte mit ihm. Aber der Prophet Gottes sagte zu ihr: »Solange von Seiten Gottes kein Urteil offenbart wurde, bist du für deinen Ehemann verboten.« Die Frau suchte bei Gott Zuflucht und beklagte sich bei ihm. Es dauerte nicht lange, und der obige Vers 2 der Sure Mujadela wurde offenbart, in dem es heißt, dass keiner die Ehefrau mit der Mutter vergleichen darf. Es war ein unzuverlässiger Vergleich, der zu einem falschen Zweck diente, und Gott ist mit einem solchen Verhalten nicht einverstanden. Der Islam erklärte damit diese Art von Scheidung für verboten und als ungültig. Folgendes lässt sich unter anderem dieser Koranstelle entnehmen. Erstens, der Botschafter Gottes war für das Volk da. Er lebte unter den Menschen, und Männer und Frauen wandten sich an ihn, wenn sie Probleme hatten. Zweitens, in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit gab es Sitten und Bräuche, welche die Frauen benachteiligten und unterdrückten. Der Islam aber hat geeignete Wege vorgeschlagen, um diese ungerechten Sitten zu beseitigen. Drittens, Gott kennt die Beziehungen zwischen den Menschen, sowohl die familiären als auch die sozialen, und er legt aufgrund seiner Kenntnis gerechte Regeln fest. Viertens, Männer und Frauen dürfen nicht durch falsche Vorwürfe oder hässliche Worte den Beziehungen in der Familie schaden. Es sind die Verse 3 und 4 der Sure 58, die nun folgen.
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
Diejenigen, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen und hierauf dann bereuen und sich von dem abkehren, was sie gesagt haben, sollen einen Sklaven befreien, bevor sie beide einander berühren. Damit werdet ihr ja ermahnt. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Wer aber keine Möglichkeit dazu findet, der hat zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten, bevor sie beide einander berühren. Wer es aber nicht kann, der hat 60 Arme zu speisen. Dies, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt. Dies sind Allahs Rechtsbestimmungen. Und für die Ungläubigen, welche sich nicht nach den Geboten richten, wird es schmerzhafte Strafe geben. Im Vers 2 ist die Scheidung durch Sehar verurteilt worden, und nun stellt der Vers 3 fest, dass die Ehe zwischen Mann und Frau nicht durch diesen Rückenschwur geschieden wurde. Doch muss der Mann, wenn er diesen Schwur seiner Frau gegenüber ausgesprochen hatte und es ernst damit meinte, Sühne leisten, damit er dies nicht erneut tut und damit die anderen sich ebenso dafür hüten, wie er zu handeln. Ein solcher Ehemann muss einen Sklaven kaufen und ihn Gott zuliebe freilassen. Und wenn er nicht die finanziellen Mittel dazu hat, muss er 60 Tage fasten. Und falls er körperlich nicht dazu in der Lage ist, dann soll er zumindest 60 Bedürftigen zu essen geben. Wenn er seinen Fehler auf diese Weise gebüßt hat, dann kann er wieder das Eheleben mit seiner Frau aufnehmen. Folgendes verdient unsere Aufmerksamkeit. Erstens. Der Islam hat falsche Sitten, aufgrund derer den Frauen ein Unrecht angetan wurde, bekämpft, und er hat für die Männer, die ein solches Unrecht gegenüber ihrer Frau begehen, Sühnestrafen festgelegt. Ohne Zweifel dienen diese Strafen der Festigung der Grundlagen der Ehe. Zweitens. Reden bringt Verantwortung mit sich. Man darf der Ehefrau nicht alles Mögliche Ungebührliche sagen. Drittens. Der Islam hat jede Gelegenheit für die Förderung der Freilassung von Sklaven genutzt, um die Sklavenhaltung allmählich zu entwurzeln. Viertens. Für eine Bestrafung muss es mehrere Alternativen und eine gradweisige Abschwächung geben, und sie müssen auf die körperlichen und finanziellen Bedingungen des Täters abgestimmt sein. Nun noch die Betrachtung der Verse 5 und 6 der Sure 58, Sure Mujadila.
Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
Gewiss, diejenigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln, werden niedergeworfen, wie diejenigen vor ihnen niedergeworfen worden sind. Wir haben ja doch klare Zeichen hinabgesandt. Und für die Ungläubigen wird es schmachvolle Strafe geben. Am Tag, da Allah sie alle auferwecken und ihnen kundtun wird, was sie getan haben. Allah hat es erfasst, sie aber haben es vergessen. Und Allah ist über alles Zeuge. Während vorher die Buße für eine Befolgung der falschen Sitten aus der Zeit der Unwissenheit und den Verstoß gegen die Gebote Gottes genannt werden, verweist die obige Stelle auf die jenseitige Strafe für die Verletzung der Rechtsbestimmungen, und es wird angedeutet, dass es schon auf Erden schlimme Folgen nach sich zieht, wenn jemand sich den Geboten und Lehren Gottes widersetzt. Denn das bedeutet nichts anderes als eine Missachtung der klaren göttlichen Zeichen. Allerdings ist die Hauptstrafe die jenseitige Strafe. Am jüngsten Tag wird Gott die schlechten Menschen an die hässlichen Taten, die sie selber schon längst vergessen haben, erinnern. Dies wird ihnen Schmach bereiten, und dieser Schmach wird die harte Strafe Gottes folgen. Folgende drei Dinge können wir uns einprägen. Erstens, nachdem der letzte Beweis vorliegt, der keine Ausreden mehr zulässt, und wenn die Lehre und Gebote Gottes klargestellt wurden, hat es im Diesseits und Jenseits schlimme Folgen für den Menschen, wenn er sich noch immer widersetzt und der Religion Hindernisse auf den Weg legt. Zweitens, die Bekämpfung der Propheten ist ein Kampf gegen Gott, und Gott sieht dafür eine harte und schmachvolle Strafe vor. Drittens, am jüngsten Tag wird dem Übeltäter zuerst erklärt, welche Dinge er sich zu Schulden hat kommen lassen, damit er weiß, was er verbrochen hat und wie seine Strafe aussieht. Danach erhält er dann die Strafe für seine üblen Taten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Die Panzerabwehrrakete Tosan ist eine wirksame Waffe gegen statische oder bewegliche Ziele. Weiterhin guten Empfang!«
Zu den Waffenarten, die seit mehreren Jahrzehnten eine sehr wichtige Rolle bei den Kämpfen der Artillerie spielen, gehören Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter, die in den Kriegen des letzten Jahrhunderts vom Ersten Weltkrieg bis heute präsent sind. Seit etwa einem Jahrhundert sind Kriege auf dem Boden ohne den Einsatz von Panzern und gepanzerten Personentransportern nicht möglich. Dies erfordert, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um allen Arten von gepanzerten Personentransportern, Panzern und gepanzerten Systemen zu begegnen und eine relative Überlegenheit in diesem Bereich des Konflikts zu erlangen. Die Fortschritte auf dem Gebiet der gepanzerten Kriegsführung haben dazu geführt, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um allen Arten gepanzerter Ausrüstung begegnen zu können und eine relative Überlegenheit in diesem Bereich zu erlangen, von der Herstellung von Panzerabwehrkanonen bis hin zu Panzerabwehrraketen und Anti-Panzerlenkwaffen. In den letzten Jahrzehnten wurde die Herstellung aller Arten von Panzerabwehrraketen intensiviert, und auf diesem Gebiet wurde vieles erreicht. Durch die Verstärkung der Panzerung von Panzern und gepanzerter Ausrüstung sowie die Installation aktiver Verteidigungssysteme auf diesen Ausrüstungen verlor der Einsatz herkömmlicher Panzerabwehrraketen zur Zerstörung von Panzern allmählich seine Wirksamkeit, und nach entstand eine neue Generation von Panzerabwehrmunition. Diese sind Raketen mit Sprengköpfen, die stärker sind und auch aus großer Entfernung gelenkt werden können. In diesem Zusammenhang haben die iranische Verteidigungsindustrie und die Dschihad-Organisation für die Erlangung von Autarkie der iranischen Streitkräfte auch alle Arten von Panzerabwehrwaffen entsprechend den aktuellen Bedürfnissen des Landes entwickelt und hergestellt, sowie den Streitkräften zur Verfügung gestellt, die bislang bei verschiedenen Manövern getestet wurden. Die Aufmerksamkeit auf die Produktion von Panzerabwehrwaffen, insbesondere Panzerabwehrraketen, begann seit der heiligen Verteidigung beim auferlegten Krieg des Irak gegen Iran. Damals hatte die irakische Armee alle Arten von Panzern, gepanzerten Infanteriekampffahrzeugen und Personentransportern zur Verfügung. Und aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von gepanzerten Ausrüstung durch die Baas-Armee war es notwendig, Vorkehrungen zu treffen. Zu Beginn dieses Krieges verfügten die iranischen Soldaten nur über die beiden amerikanischen Panzerabwehrraketen Tau und M-47 Dragon, die während des Pahlavi-Regimes von den USA gekauft wurden. Dies führte dazu, dass iranische Konstrukteure und Experten im Militärbereich mit der Konstruktion von Panzerabwehrraketen begannen. Natürlich waren während dieser Zeit auch die von der irakischen Baas-Armee erbeuteten Panzerabwehrraketen, wie die russische Panzerabwehrrakete Malyutka, für die iranischen Ingenieure von Bedeutung. Die von der Sowjetunion hergestellten Malyutka-Raketen befanden sich während des auferlegten Krieges im Besitz der irakischen Baas-Armee und wurden während mehreren Operationen von iranischen Kämpfern erbeutet und somit auch zur Grundlage für die Herstellung einheimischer Modelle. Nach der Konstruktion dieser Anti-Panzerwaffen durch Nachkonstruktion, Reverse Engineering, die zur Panzerabwehrraketen Virat führte, begann der Prozess der Entwicklung und Herstellung iranischer Modelle. In den Jahren nach dem auferlegten Krieg wurden neue Raketen, wie die russischen Kornet- und Concorde-Abwehrraketen, von den iranischen Streitkräften aufgenommen, die tragbar waren und daher über bessere taktische Fähigkeiten als die Tau-Raketen verfügten. Die Experten der Verteidigungsindustrie des Landes arbeiteten auch daran, diese beiden Raketenmodelle im Land herzustellen, und es gelang ihnen, um das Jahr 2000 die von der M113 Concorde-Rakete inspirierten Tosan-Rakete und 2013 die von der NK135 Cornet-Rakete inspirierte Dehlavi-Antipanzerrakete zu konstruieren und herzustellen. Die Panzerabwehrrakete Tosan ist eines der ersten einheimischen Produkte der Streitkräfte des Landes, die durch Nachkonstruktion hergestellt wurde. Diese Waffe kann verwendet werden, um alle Arten von statischen und beweglichen gepanzerten Zielen, die mit oder ohne Reaktivpanzerung ausgestattet sind, sowie Betongebäude und Marineziele zerstören. Diese Raketenart wird seit mehreren Jahren im Verteidigungskreislauf der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran wie bei den Bodentruppen der Armee, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes, eingesetzt. Die Tosan-Rakete ist also eine optimierte Variante der Concorde-Panzerabwehrrakete, die erstmals in der Sowjetunion entwickelt und produziert wurde. Die Tosan-Panzerabwehrrakete ist eine Rakete mit verschiedenen Fähigkeiten, die Reaktivpanzerungen, Betonbauten sowie tieffliegende Luftziele und Seeziele zerstören kann. Die Lenkung dieser Rakete erfolgt durch eine halbautomatische Steuerung über Sichtverbindung, Xaglos, und der Nutzer muss während des Flugs der Rakete diese per Kamera auf das Ziel fokussieren. Ein zweistufiger Gefechtskopf, das niedrige Gewicht der Rakete und des Werfers, die Möglichkeit, Bodenwerfer zu verwenden oder auf gepanzerten Fahrzeugen montiert zu werden, die geringe Höhe des Werfers, wenn er auf dem Boden eingesetzt wird, und die schnelle Vorbereitung des Raketenwerfers zum Abfeuern sind die Merkmale dieses Systems. Die Tosan-Rakete hat ein Gewicht von 26,5 Kilogramm, wovon 3,2 Kilogramm auf den Gefechtskopf entfallen. Ihre Reichweite liegt zwischen 70 bis 4000 Metern. Ihre Höchstgeschwindigkeit mit Hilfe des Feststofftreibstoffs beträgt 200 Meter pro Sekunde. Ihre Treffwahrscheinlichkeit beträgt 95% und ihre Durchdringungsrate beträgt bis zu 670 mm. Nachts beträgt ihre Reichweite 2500 Meter. In Iran wird diese Rakete nicht nur mit einem stationären Bodenwerfer eingesetzt, sondern auch auf Ausrüstungen wie Taktikfahrzeugen und Mannschaftstransportern installiert. Die Struktur des Torsan-Raketenwerfers ist so vorgesehen, dass der Betreiber diese Abwehrrakete auf einer niedrigeren Höhe platziert ist als das Rohr, das die Rakete enthält, wodurch er sowohl einigermaßen vor dem Zündfeuer geschützt ist, als auch die Möglichkeit hat, sich hinter natürlichen oder errichteten Barrikaden zu schützen, um mehr Sicherheit vor dem Feind zu haben. Das wichtigste Merkmal der Torsan ist, dass sie nach dem Abfeuern aus dem Raketenwerfer in einer Entfernung von 75 Metern mit zwei Sprengköpfen agiert und jedes Ziel auf große Entfernung zerstören kann, da sie mit halbautomatischem Befehl zur Sichtlinie SAKLOS ausgestattet ist. Bei dieser Art der Lenkung behält der Betreiber der Rakete das Ziel vom Moment des Abfeuerns bis zum Aufprall in der Lenkvorrichtung in dieser Sichtlinie. Die Vorrichtung gibt Befehle an die Rakete und korrigiert ihren Weg. Das Leitgerät steuert die Rakete auf drei Arten. Im Fall der Torsan-Rakete über einen Draht. Auf diese Weise ist die Führung dieser Rakete halbautomatisch und verdrahtet und ihre Steuerung erfolgt über die Nasenflügel. Diese Art der Führung erleichtert das Abfeuern der Rakete von getarnten Punkten aus, weshalb diese Führung gegen Bodenziele wie Panzer und Bunker eingesetzt wird. Die Torsan-Rakete wurde speziell für Infiltrations-, Offensiv-, Kampf- und Fluchtoperationen entwickelt und ist vollständig kompatibel mit den Prinzipien der asymmetrischen Kriegsführung. Wenn diese Rakete einen zweistufigen Sprengkopf besitzt, dann trägt sie die Bezeichnung 9M113. Andere Eigenschaften der Torsan ermöglichen es, diese Rakete vom gepanzerten Personentransporter BMP-2 und von Bodenwerfern abzufeuern. Natürlich kann dieser Werfer auch auf einem Jeep installiert werden und die Rakete kann auch mit einer Nachtsicht-Wärmebildkamera ausgestattet werden. Die Länge dieser Rakete beträgt etwa 130 cm, ihr Durchmesser etwa 135 mm, ihr Gefechtskopftyp ist Heat und ihr Brennstofftyp ist zweistufiger Feststoff. Das niedrige Gewicht, die Möglichkeit, den Werfer mit Leichtigkeit zu tragen, die Aktionsgeschwindigkeit bei der Identifizierung von Zielen, die Fähigkeit, alle Arten von Zielen zu zerstören und in klassischen und unsymmetrischen Kriegen eingesetzt zu werden, eine relativ große Reichweite, zuverlässige Führung, die Möglichkeit, Treffer zu erhöhen und sie auch nachts zu lenken und zu kontrollieren, sind weitere Merkmale dieser Rakete, die sie zu einer offensiven, durchdringenden und tödlichen Waffe machen. Die Streitkräfte unseres Landes verwenden die Torsan-Rakete für Infiltrations-, Offensiv- sowie Kampf- und Fluchtoperationen. Und heute wird diese Rakete vollständig nach den Prinzipien des heterogenen Kampfes und den Bedrohungen der Zeit hergestellt. Die derzeitigen Panzerabwehrraketen des Landes sind wirksam zur Zerstörung einer Vielzahl von Zielen, wie gepanzerte Mannschaftstransporter, leichte Aufklärungspanzer, befestigte Gräben, Fahrzeuge und sogar Hubschrauber. Die Produktion dieser Panzerabwehrraketen hat zusätzlich zu anderen fortgeschrittenen Ausrüstungen wie Panzer, Mannschaftstransporter und andere einheimische Waffen die militärische Macht Irans auf dem Gebiet der Artillerie erheblich gesteigert.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.